Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Jetzt zum Thema Windkraftanlagen oder Windräder bei niedriger Dichte. Wenn Sie das interessiert, was es hier für Probleme gibt oder geben kann, wenn man es nicht kann, dann hören Sie mir weiter zu. Und ja, und da haben wir hier so eine Dichtetabelle. Ich möchte nur ganz kurz noch, ich hatte ein Video gemacht über Vereisung an Windkraftanlagen, die ich jetzt ab hier Windleistungsanlagen nennen möchte, weil sie ja elektrische Leistung produzieren sollen. Habe ich hier eine schöne alte Veröffentlichung von einem Henry Seifert. Und hier, die ist von 1997, aber das ist heute noch genau dasselbe. Und Eis im Kanal, Demi Magazin Nummer 10, Februar 97. Hier erkennen Sie so eine richtig schöne Eisansammlung an der Rotorblattnase. Außen fliegt die dann weg aufgrund der höheren Zentrifugalkraft. Rotorblatt mit Eisansatz. Hier, das kann man hier Abnahme des Eisansatzes. Die hat man dann da drunter genommen. Hier hat man Modellierungen. Aber was ich Ihnen zeigen möchte, ist, was mich als Aerodynamiker immer irritiert. Strömung kommt immer von links. Hier kommt es von rechts. Und hier haben wir verschiedene Schnitte von Eissachen, von Eisanhäufungen an Rotorblattnasen. An der Vorderkante der Rotorblatt. Und hier sieht man im Allgemeinen immer diese lustigen zwei Buckel. Hier ganz extrem und so weiter. Und auch gerade bei 9 und so weiter sind zwei Buckel, weil ja die Strömung erstmal vorne einen Staupunkt hat, wo ich eine relativ hohe Temperatur habe. Entschuldigung, ich habe das nicht hundertprozentig korrekt mit der Temperatur erklärt, aber über die Formel ist das schon richtig. Und dann wird die Strömung beschleunigt und dann nimmt die Temperatur ab und auch niedriger als die Temperatur der Umgebung. Und an den Stellen, wenn es dann da festgefriert, kriege ich dann immer so zwei Hörner dann an der Nase von einem Rotorblattprofil. Und da gibt es dann Messungen vielleicht. Gucke ich nochmal hier weiter durch über diese Veröffentlichung, die ist ziemlich spannend. Der ist mittlerweile Professor, der Herr Seifert. Das ist ein guter. Ich weiß nicht, ob er schon mittlerweile emeritiert ist, kann er nicht auch sein, das ist vor meiner Zeit. Aber das ist alles heute noch so gültig. So, jetzt gehen wir mal aber zu dieser Sache zurück. Und zwar haben wir die Luftdichte als Funktion von Höhe und Temperatur. Und hier sollte man, es kann ein Problem sein, wenn man Windleistungsanlagen auf große Höhen bei hoher Temperatur stellt. Und das habe ich hier mal gemacht in einem Diagramm. Linienkonstanter Temperatur von der Normatmosphäre. Und zwar hat man eine Normatmosphäre, die stimmt auch ziemlich gut, wo man eine Standardatmosphäre hat. 15 Grad Celsius bei 1013,25 Hektopascal bzw. Millibar und einem Luftdichte von 1,225 Kilogramm pro Kubikmeter. Das sehen Sie hier, die Luftdichte Rho in Kilogramm pro Kubikmeter. Und hier habe ich dann die Höhe aufgetragen. Und dann geht man in so Formeln rein für die Standardatmosphäre. Da wird tatsächlich die alte Standardatmosphäre von vor 50 Jahren verwendet, der Luftfahrttechnik. Und dann hat man, dann sinkt die Luftdichte mit der Höhe und die Temperatur sinkt auch. Und zwar ist auf den ersten mehreren tausend Kilometern der Temperaturgradient 6,5 Grad. Also auf 1000 Meter Höhe haben Sie anstelle von 15 Grad Celsius haben Sie dann noch 8,5 Grad Celsius. Und auf 2000 Meter haben Sie dann laut Normatmosphäre noch 2 Grad Celsius. Gemittelte Normtemperatur, sagen wir mal so. Und Windleistungsanlagen werden halt bei Simulationen immer mit den mittleren Werten berechnet, um es vergleichbar zu machen. Also da wird dann ein Messmast dann hingestellt und ja, und dann rechnet man nach, was wäre denn in diesem Jahr rausgekommen, und das extrapoliert man dann aufs nächste Jahr, was im Jahr 2025 nicht so richtig funktioniert hat, denn das Windjahr war eine Katastrophe. Man hatte deutlich mehr installierte Nennleistung, aber die Ertragsenergie ist quasi identisch geblieben. Da kam nichts raus, weil ja jedes Jahr unterschiedlich ist. Aber gehen wir mal hier, um nicht zu weit vom Thema abzuweichen, gehen wir mal in dieses Diagramm rein. Und ich habe hier einfach als dicke rote Linie die Standardatmosphäre eingetragen. Und dann habe ich hier, und wenn ich dann heiße, wenn es wärmer wird, bei 15 Grad ist ja auch nicht, kann auch im Sommer, kann es nicht 15, sondern 30 Grad geben. Und dann kann ich hier abschätzen, was ich in einem Hoch- und Tiefdruckgebiet habe, ja, dass ich hier eben keine 1,225 Kilogramm pro Kubikmeter habe, sondern eben dann, was haben wir hier bei 20 Grad mehr, also bei 35 Grad, habe ich hier dann ziemlich genau noch 1,15 Kilogramm pro Kubikmeter, wenn ich auf einer Höhe von 0 bin. Das kann man aus diesem Diagramm einfach ablesen. Das habe ich, wie ich immer sage, gerne QAD gemacht. Quick and Dirty habe ich das gemacht. So, macht man mal schnell in LibreOffice, um mal abzuschätzen, was die Kollegen, die da die Anlagen stellen wollen, irgendwo hoch, was die da für einen Unsinn machen. Gut. Und das ist jetzt das Diagramm. Und jetzt gehen wir mal in eine typische Anlagenkennlinie rein, die ich eigentlich nur aus der hohlen Hand gezeichnet habe, aber ich habe Tausende von Rechnungen durchgeführt. Das ist kein Witz. Also mindestens ein halbes Tausend Rechnungen habe ich mit Software durchgeführt. Da habe ich ein ziemlich gutes Gefühl dafür. Aber hieran kann man das mal erklären, wo dann das Problem liegen kann, wenn ich eine Maschine stelle, beispielsweise nach Südspanien auf 1000 oder 1200 Meter. Und dann haben die da noch eine relativ hohe Außentemperatur außerhalb. Und dann gucken wir mal, da sitze ich dann bei einer, sagen wir mal, bei 1200 Meter. Dann liegen wir hier, bei der Normatmosphäre liege ich hier bei 1,12 etwa. Gehen wir 1200 Meter, da liegen wir hier. Da liegen wir bei 1,08. Und dann habe ich entsprechend 35 Grad, also 20 Grad mehr. Und dann habe ich hier, habe ich gerade noch eine Luftdichte von 1. Und nicht mehr 1,225, da fehlen mir 20% an Luftdichte. Und das kann blöd werden. Man kann das mittlerweile über vernünftige Anlagenregelung, kriegt man das dann hin. Aber früher war das so ein Problem und dann erkläre ich Ihnen das wie so eine Maschine. Die komplette Regelung habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt. Ich streife ich jetzt nochmal. Gewisse Sachen müssen Sie mir dann glauben. Ich versuche aber trotzdem technisch korrekt zu bleiben, weil die Sache nämlich gar nicht so einfach ist, wie sie auch von teilweise von Professoren hier erklärt wird, weil die nicht die ganze Wahrheit kennen, weil die, warum? Okay, jetzt machen wir mal hier eine klassische Leistungskurve, die ich da so hingezeichnet habe, für drei verschiedene Luftdichten. So. Und zwar ist es so, jetzt muss ich mal überlegen, wie man das vernünftig machen, überlegen, dass so einen Rotorblattsatz eine sogenannte Schnelllaufzahl hat. Und naja, gut, und das ist eigentlich eine nicht ganz korrekte Bezeichnung, denn die Schnelllaufzahl existiert nämlich immer. Es gibt, und die Schnelllaufzahl wenn ich eine Schnelllaufzahl eines Rotorblattsatzes sehe, beispielsweise 10, um jetzt mal ganz einfache Zahl zu nennen, dann heißt das, dass diese Rotorblätter genau dann optimale Wirkungsgrad haben, wenn die Blattspitzengeschwindigkeit 10-mal so hoch ist wie die Anströmgeschwindigkeit. Das bedeutet, das ist dann der optimale Wirkungsgrad eines Rotorblattes. Beispielsweise für den Faktor 10. So. Und ja, wenn Sie dann 10 Meter Sekunde haben, haben wir 100 Meter pro Sekunde in etwa. Klar, einfache Sache, dann haben Sie 100 Meter pro Sekunde oder ja, 360 Stundenkilometer. Und hier sieht man schon so ein Problem wenn ich jetzt 10 habe, wird es schwierig. Und warum? Weil Windleistungsanlagen eben nur etwa 78 Meter pro Sekunde Blattspitzengeschwindigkeit haben dürfen, sonst wird es zu laut. Also ingenieurtechnisch geht das alles, aber es wird einfach die Lautstärke, gibt es eine interessante, sehr auch einen alten Artikel von der NASA, die habe ich glaube ich schon mal vorgestellt, die werden einfach verdammt laut und deswegen muss ich etwa bei 78,5 und so weiter ist die Grenze von Windleistungsanlagen mit der Blattspitzengeschwindigkeit, damit die Maschinen nicht zu laut werden. Und offshore würde ich niedriger gehen, was ich bei meiner Maschine gemacht habe. Ich habe die auf 72 gesetzt sogar nur. Dann kriegt man nämlich weniger Ärger mit Nachbarn. Aber hier haben wir eben die Limitierung. Und wenn Sie jetzt das ja ausrechnen, was ich Ihnen gerade gesagt habe, Sie haben eine Maschine wo die Rotorblätter, 10 ist ein bisschen hoch, aber trotz allem, kommen Schlangenblätter hin, knapp bei 10, dann hätten Sie ja eben bei 10 Meter pro 100 Meter pro Sekunde, schon bei 360 Stundenkilometer bei 10 Meter Sekunde, und normale Windleistungsanlagen erreichen etwa bei, je nachdem, ob es Leicht- oder Starkwind sind, zwischen 14 und, naja, sagen wir 13 und 16 Meter pro Sekunde ihre Nennleistung. Also die Nennleistung ist das, was wir hier sehen in dem Diagramm, wo hier dann abgeregelt wird. Ich habe hier mal eine Maschine mit Nennleistung von 3 Megawatt theoretisiert. So, und das wäre hier die gelbe Kurve. Also, und deswegen funktioniert das so nicht. Und zwar funktioniert das so, dass diese ganzen Windleistungsanlagen bis zu einer gewissen Geschwindigkeit auf der versucht man über einen gewissen niedrigen Geschwindigkeitsbereich eben diese optimale Schnelllaufzahl zu bedienen, also diese Schnelllaufzahl zu bedienen, die ob bei der der optimale Wirkungsgrad vorhanden ist. Genau so ist korrekt gesagt, richtig. Und dann wirkt man die Blätter quasi ab und dreht langsamer. Was bedeutet, die wandern aus diesem optimalen Bereich raus. Und dann gehen sie so weit, dass aerodynamisch sie vor die Ablösung gehen. Und das Diagramm habe ich Ihnen jetzt gezeigt. Zeige ich Ihnen hier, und das erkläre ich Ihnen jetzt nochmal, weil das ein bisschen komplex ist. Da müssen Sie für Fragen bin ich da offen, weil es eben großenteils auch bei in Vorlesungen von erneuerbaren Energien so nicht ganz richtig dargestellt wird. So, also nochmal so ungefähr so mitschreiben, je nachdem, etwa bis hier in dem Bereich werden im Allgemeinen Windleistungsanlagen bis etwa halbe Nennleistung knapp drunter bei optimaler Schnelllaufzahl gefahren, wo dann die Rotorblätter einen CP von 0,5 kriegen sie bei bei schlanken Leichtwindblättern hin. Da, und da müsst ihr, hier ist die Kurve nahezu kubisch, stimmt nicht ganz, und dann müsste hier eigentlich noch höher gehen, und das tut's nicht. Hier knickt es ein bisschen schlechter ab, und das ist deswegen, weil ich den optimalen Betriebspunkt der Rotorblätter verlasse. Soweit, so gut. So, und jetzt habe ich zwei Kurven aufgezeichnet, und jetzt gehen wir zurück, also die Grundlage, wo das Problem bei der niedrigen Dichte ist. So, und zwar habe ich jetzt hier sechs Kurven eigentlich eingezeichnet, und zwar habe ich hier die gelbe, habe ich hier so eingezeichnet, wo dann tatsächlich bei 3 Megawatt die Blätter wegdrehen. Und hier oben habe ich eine andere Kurve eingezeichnet. Und das ist das, was die Blätter aerodynamisch schaffen würden, wenn die Blätter nicht weggedreht würden. Also hier bei der gelben Kurve wird tatsächlich von starren Blättern ausgegangen, wie man sie früher bei Stallanlagen gehabt hat. Wo tatsächlich, die hatten tatsächlich die Blätter starr an der Narbe montiert, und bei 20 Meter pro Sekunde Wind haben die dann die Blattspitzen rausgeworfen, damit sie nicht überlastet werden. Das waren sogenannte Stallanlagen. Dann gehen diese Windleistungsanlagen tatsächlich in den aerodynamischen Stall. Es gibt aerodynamische Ablösungen, und was bei Stallanlagen halt blüht, ist, dass sie von innen nach außen ablösen. Also die Lasten außen beim großen Hebelarm liegen immer noch an und innen nicht, und das ist doof, und deswegen ist man davon weggekommen. Soweit, so ungut. Also soweit, so gut diesbezüglich. Und dadurch, dass man bei Erreichen der Nennleistung hier 3 Megawatt, hier 3 Megawatt, dann die Blätter wegdreht, hat man dieses auch, Stall ist auch mit Schütteln teilweise verbunden, mit aerodynamischen Vibrationen und so weiter, übergeht man das Problem, und dann hat man das Problem nicht mehr. Deswegen dreht man heute über sogenannte Pitch-Motoren, wozu auch natürlich der Strom in die Narbe rein muss. Thema Vereisung, nicht so viel wie da, aber ich muss halt nachregeln. Regeln. Gut, so. Das bedeutet also, ich habe hier die Standardkurve. So viel würde beispielsweise eine Maschine bei einer Luftdichte von 1,225 erreichen, wenn sie denn eine Stallanlage wäre. Und in Realität macht man das so, dass man hier anfängt, dann mit einem, das ist dann ja, mit einer zweiten Regelung quasi die Rotorblätter wegzudrehen, dass die Leistung eben hier konstant auf 3 Megawatt bleibt. Wobei, ein kleiner Hinweis, die Rotorblätter müssen natürlich mehr Leistung bringen als 3 Megawatt, weil sie ja Verluste in der Maschine haben. Also, sie haben ungefähr geschätzt mal 10%, ja, wie viel, ja, ungefähr 10, 12% Verluste, also ja, gut 15 der Anlage. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine 3-Megawatt-Anlage, eine Anlage mit 3 Megawatt verkaufen möchte, müssen die Rotorblätter ungefähr 11% mehr Leistung bringen, um dann die 10% runterzugehen. Das ist okay, Prozentrechnung. Dann die Rotorblätter müssen natürlich eben dann mehr Leistung bringen, weil die Verluste ja weggehen von dem. Sie haben ja internen Verluste und sie müssen da halt gucken, was hinten rausgeht. Da habe ich mal ein lustiges, okay, da gab es mal eine kleine Ingenieurstory, die lassen wir jetzt mal weg, die mache ich mal vielleicht separat. Da habe ich, ja, ich glaube, die habe ich schon mal hochgespielt. Da hat jemand mal die Verluste vergessen nebenbei. Gut, auf jeden Fall haben wir hier eben das so. Und jetzt gehen wir mal für eine geringere. Und was passiert jetzt, wenn ich im Sommer bin beispielsweise? Gehen wir wieder hier hin. Und im Sommer, dann habe ich eine geringere Luftdichte. Und was würde dann mit dieser gelben Kurve passieren? Dass beispielsweise würde diese gelbe Kurve auf diese rote Kurve abrutschen. Und dann funktioniert das so. Bei der roten Kurve, die ich jetzt hier eingezeichnet habe, die untere hätte ich eigentlich nicht einzeichnen sollen vielleicht, dann läuft die Maschine hier hoch bis zu diesem Punkt bei einer niedrigeren Luftdichte von eben bei 1,1, ja, war mal 40 Grad bei derselben Maschine. Und dann läuft die auf der gelben Linie weiter, wenn sie dann weggeregelt wird. Ja, da unten. Dann geht die auf die 3 Megawatt hoch und geht da hoch. So. Das, ja. Klar, klar, ja klar, das, weil die ja 3 Megawatt Nennleistung erreichen soll. So. Und wenn ich jetzt natürlich so eine Maschine auf 1200 Meter oder auf einen Brenner mit 2000 Meter stelle, was ja irgendwelche Firmen machen wollten, ganz schlaue Leute, die lagen dann alleine schon bei der Normtemperatur, Standardtemperatur von, hatten wir gerade ausgerechnet, von 2 oder 3 Grad waren das, da liegt die schon bei einer Luftdichte von 1. Und dann kann es ja im Sommer wird es ein bisschen wärmer und dann liegen wir bei 10 Grad mehr, liegen wir bei 0, was, 0,98 oder sowas. Und dann hat man hier beispielsweise die blaue Kurve, so, und dann erreicht man aerodynamisch überhaupt nicht mehr die 3 Megawatt. Und dann besteht das Risiko, dass die Maschine dann das da zwischen dem Punkt und dem Punkt dann da hin und her hopst, weil sie sie vielleicht manchmal ja doch erreicht. Und dann heißt, früher hieß es immer, es Herbst, die Blätter fallen. Und dann fallen die dann auch tatsächlich bei extrem hohen Temperaturen bei niedriger Luftdichte, weil die Anlagenregelung instabil wird und dann eben die Maschine so viel hoch und runter und hoch und runter fährt, dass die Ermüdung der Materialien so hoch ist, dass, ja, Sie wissen, was ich meine, dass dann die Maschine einfach ganz schnell kaputt geht. Und das ist das Problem bei diesen niedrigen Luftdichten, da ist die Luftdichte dann zum Teil so hoch, dass die Luftdichte bei diesen vorgegebenen Drehzahlen dann so hoch ist, so niedrig ist bei den Hot and High, hoch. Wenn es heiß wird, wird die Luftdichte niedriger. Und wenn es hoch ist auf dem Berg, ist auch niedriger. Oder was noch auch wichtig, interessant ist, bei feuchter Luft wird es auch niedriger. Da hat man immer den Nebel im Kopf und sagt, das wird schwerer. Aber Nebel ist nicht gelöstes, nicht verdunstetes Wasser in der Atmosphäre. Wasser ist ja H2O. O ist was 16. Und H2, da hat man ein Molekulargewicht von 18. Das stimmt ziemlich genau. Aus der Chemie gehen wir jetzt hier ran. Und Luft hat O2 und N2 ist etwa 29. Also Wasserdampf in der Luft ist erheblich leichter und damit sinkt die Luftdichte mit feuchter Luft deutlich stärker. Und dann haben Sie auch keinen 1,225 mehr, wie hier die ICAO Standard. Da haben Sie auch schon mal niedrigere Luftdichte, weil eben Wasser gelöst in der Luft, da habe ich mal auch ein Video drüber gemacht, eben Wasser verdunstet verdunstet in der Luft und dann wird es oben so kalt und so wird es oben in der Atmosphäre dann so kalt, dass die Luft weniger Wasser aufnehmen kann und dann habe ich oben meine Wolken und Wolken sind eben Lufttröpfchen und kein gelöstes Wassergas, sagen wir mal. In der Atmosphäre. Vorsicht, ganz vorsichtig sein. Das gibt immer falsche Fehler. Können Sie die meisten Ingenieure fragen, wie ist denn das? Ist feuchte Luft schwerer oder leichter? Die meisten sagen schwerer, weil das falsch rum ist. Das ist, weil das eben der Unterschied ist zwischen Wassertröpfchen in der Luft und gelöste und Wassergas quasi. Was eigentlich was? Okay, gut. So, und damit wären wir eigentlich auch durch. Man kann das hier dann irgendwie hinkriegen. Entweder Sie bauen einfach wenn ich die Blätter schneller drehen lasse, dann ist es tatsächlich so, habe ich andere Drehmomentvorgaben und so weiter. Dann wird die Luft, wird die Luft, Entschuldigung, dann kriege ich tatsächlich mehr Leistung daraus, aber das will ich ja nicht, weil ich ja eben Lautstärkeprobleme habe. Oder weil ich Lautstärkeprobleme habe, dann bin ich hier höher, dann kriege ich das hin. Oder man kann einen sogenannten Pre-Pitch machen. Das bedeutet, was ursprünglich in den ganzen Anlagenregelungen nicht geplant war, dass sie noch bevor sie Nennleistung erreicht haben, die Blattnase etwas in den Wind reindrehen, dann stabilisiert sich die aerodynamische Strömung wieder und dann ein sogenannter Pre-Pitch und damit kriegen sie dann die Strömung auch stabil und dann passiert ihnen das nicht mehr und dann habe ich dann ein schlechteres CP, aber ich vermeide die Ablösungen, dass ich eigentlich immer unbedingt vermeiden möchte, weil die ja instabil sind. Und damit kriege ich die Maschine dann wieder stabil. Soweit zum Thema, dass diese Anlagenregelung und Steuerung ist ein wirklich hochkomplexes Thema, weil ich Ihnen ja gesagt habe, man versucht zunächst in dem unteren Bereich auf dem optimalen CP zu bleiben und dann muss ich die Stärke in der aerodynamischen Polare dann weiter ans CA Max gehen und dann bin ich da in dem Bereich eben da nicht mehr drin. Finden Sie auch, wenn Sie mal, es gibt auch so Leistungsdiagramme, habe ich auch schon mal gemacht von der Tozzi-Anlage, weil die offen auf dem Netz lag. Da haben Sie dann das optimale CP bei etwa der halben Nennleistung und dann sinkt es plötzlich wieder ab, weil Sie eben die Maschine anders regeln und nicht steuern, wohlgemerkt. Das ist ein Unterschied. In diesem Sinne, Fragen offen. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie können hier mit dem englischen Beschriftung umgehen, beziehungsweise, da habe ich sogar teilweise Deutsch gemacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Ingenieurskanal, falls es jemand interessiert. Ich habe doch noch mehr Videos gemacht, können Sie mal reingucken. Das eine mache ich übrigens demnächst neu. Das eine mache ich neu mit der Ablösung und mit der Strömung an Rotorblättern und induziertem Widerstand. Das mache ich neu. Und wie gesagt, das mit der Temperatur habe ich nicht hundertprozentig richtig erklärt. Da muss ich mich entschuldigen. Aber es ist völlig richtig. Die Pfanne an dem Staupunkt habe ich höhere Temperatur und wenn ich Strömung beschleunige, sinkt die Temperatur und dann, wenn ich dann beispielsweise mit 1 Grad anströme, habe ich im Staupunkt halt mehr, kann man ausrechnen. Und dann, wenn ich da ganz schnell beschleunige, oben und unten hinter dem Staupunkt, oben und unten hinter dem Staupunkt, und dann ist es halt so, dass das kalt wird. Und wenn ich dann unter 0 Grad gehe, kann mir da das Wasser gefrieren und dann bekomme ich diese Hörner. In diesem Sinne, euer Ingenieurskanal. Danke fürs Zuhören.